Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, meine Damen und Herren. So beginnt das Hörbuch Der dunkle Herrscher, Geist der Finsternis von Marc Steele. Und ich habe die Ehre, Ihnen den Verleger vorzustellen, Herrn Elsermann.
Danke.
Den Herrn Steele, denjenigen, der das Buch eingelesen hat, Alexander Hane, und den Komponisten Martin Leonhardt. Und die erste Frage, die ich stellen möchte, geht an den Verleger, Herrn Elsermann. Wieso aus einem so jungen Verlag gerade dieses Buch als Hörbuch?
Nun, in diesen High-Fantasy-Romanen gibt es Szenen, die es so in einem High-Fantasy-Roman und auch in einer Verfilmung noch nicht gegeben hat. Ich war von Anfang an begeistert von, wie Marc Steele schreibt, und stehe auch voll dahinter. Und das musste einfach ein Hörbuch werden.
Danke. Herr Steele, Sie haben dieses Buch geschrieben. Insgesamt gibt es ja 4 Bände. Der erste ist jetzt als Hörbuch erschienen. Was ist die Grundidee des Romans oder der Romane?
Okay. Also die Grundidee ist einfach, ganz einfach die Prämisse. Man schreibt das, was man selbst am liebsten liest. In meinem Fall war das einfach High Fantasy. Aber ich habe mir auch gedacht, wie kann man etwas anders machen? Wie kann man vielleicht ein bisschen von den üblichen Schemen abweichen, aber dennoch das beibehalten, was so viele und was auch mich persönlich begeistert. Also es ist auf der einen Seite eine sehr klassische High-Fantasy-Geschichte, aber auf der anderen Seite gibt es viele neue und noch nicht dagesehene Aspekte. Zum Beispiel Arten, wie die Kreaturen beschrieben sind, wie sie sich verhalten. Arten, wie die Völker an sich, die klassischen Völker beschrieben sind, wie ihre Motivation und ihre Handlungen erklärt werden, woher die gründen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine sehr persönliche Geschichte, weil auch die Heldenreise wollte ich anders gestalten. Es geht um einen Helden, der nicht, wie gesagt, dem klassischen Schema folgt, sondern der mit Dingen konfrontiert wird, die ihm eigentlich zuwider sind, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, und die ihn vielleicht zwingen, seine bisherigen Moralvorstellungen und die Arten, wie er gehandelt hat, zu überdenken. Und die Frage ist, wie weit verändert er sich dadurch und wie weit bleibt er die Person, die er am Anfang war? Wie weit ist er am Ende vielleicht noch die Person, die es überhaupt noch wert ist, gerettet zu werden? Und eben, das sind spannende Fragen, dachte ich, und habe mein Möglichstes versucht, denen auf den Grund zu gehen und es so schön wie möglich umzusetzen.
Der Name der Hauptfigur ist Menden.
Menden, korrekt.
Menden. Ja, dann hören wir mal kurz, was Menden so erlebt im Kapitel 8.
Vier kräftige, abgewinkelte Beine trugen den massigen Leib des Ungeheuers, breit wie ein Ochsengespann und so lang wie 3 hintereinander stehende Pferde. Der Rücken und die Flanken wurden von einem stacheligen Panzer geschützt, von einer einzigen Aussparung an der Frontseite einmal abgesehen, aus der sich die monströsen Schlangenhäupter erhoben. Knapp darunter befand sich ein weiterer Kopf, der jedoch kaum Ähnlichkeit mit diesen zischenden und sich windenden Hälsen hatte. Gedrungen und mit einem derart breiten Maul, dass ein ausgewachsener Mann im Ganzen hineingepasst hätte, erinnerte es eher an eine große Echse denn an eine Schlange. Nacken und Stirn wurden ebenfalls durch einen Panzer geschützt. Seitlich am Hals saßen Kiemen und die Zähne wirkten so breit und scharf, als könnten sie die Knochen so einfach knacken wie die Kruste eines Schwarzbrotes. Die Augen leuchteten in einem bedrohlichen Rot. Das Blut der Bestie rann von Mendens Schwert, während dieser zurückwich. In den Aufzeichnungen seines Ordens fanden sich Geschichten und Berichte über die Hydren. Brutale Räuber, die in Sümpfen oder auch an verlassenen Küsten lebten. Ihr Biss war giftig und sie vermochten es, sich in kürzester Zeit auch von den schwersten Verletzungen zu erholen. Ihre berüchtigste und wohl gefährlichste Eigenschaft war jedoch jene, deren Zeuge Menden soeben geworden war. Die Fähigkeit, einen abgeschlagenen Kopf nicht nur nachwachsen, sondern gleich zwei anstelle des verlorenen sprießen zu lassen. Das Ungeheuer, das nun auf ihn zukroch, hatte insgesamt 5 dieser Schlangenhäupter, die ihn alle mit unverhohlener Gier anstarrten und die Zähne bleckten, sich zischend aneinander rieben und umeinander wanden, zuckten und ihre Zungen umherfahren ließen. 2 lange, muskulöse Schwänze peitschten dahinter das Sumpfwasser auf. Menden warf einen Blick über die Schulter. Der verrottende Sumpfwald begann nur wenige Schritt hinter ihm und wurde bald dichter. Möglicherweise konnte er das Gelände nutzen und der Hydra entkommen, deren Größe sie behindern würde. Auf einen Kampf wollte es nicht ankommen lassen. Das hätte sich selbst dann 2 überlegt, wenn er ihr gut bewaffnet und in voller Rüstung hätte entgegentreten können, anstatt in Lumpen und nur mit einem erbeuteten, mangelhaft gefertigten Schwert in Händen. Außerdem gab es seines Wissens nur eine einzige Möglichkeit, eine Hydra zu vernichten. Menden betrachtete den breiten Echsenkopf unterhalb der 5 langen Schlangenhälse. Dies war der Hauptkopf der Hydra, auch Königshaupt genannt. Der einzige, der nicht nachwachsen und dem Monster sofort ein Ende setzen würde, versetzte man ihm einen tödlichen Streich. Mit einem Satz, den man dem schweren Leib der Hydra gar nicht zugetraut hätte, wuchtete sich das Monster voran. Menden wich zurück und entging so knapp der Reichweite der Attacke. Die direkt vor ihm zuschnappenden Kiefer bliesen ihm den nach Verwesung stinkenden Atem der Bestie ins Gesicht, während er die Klinge nach oben riss und einen der Köpfe einen schweren Schnitt im Unterkiefer beibrachte. Kreischend zuckte die Hydra zurück und Menden nutzte seine Chance.
Herr Leonhard, wir haben jetzt gehört, dass jedes Kapitel mit einer eigenen Musik eingeführt und wieder ausgeführt wird. Ich stelle mir vor, dass das bei einem Roman eine Herausforderung ist, für jedes Kapitel eine eigene Musik zu finden.
Ja, grundsätzlich schon. Allerdings ist es mir nicht so schwer gefallen. Grundsätzlich kann ich halt auch was mit dem Genre anfangen. Also ich bin selber auch ein Freund von Fantasy, Romanen, Spielen, Filmen. Und es macht natürlich eine Auseinandersetzung notwendig mit dem Inhalt des jeweiligen Kapitels. Und da es ja nicht komplett durchorchestriert ist, da der Fokus natürlich auf dem gesprochenen Wort von dem Herrn Hane liegt, es quasi wirklich nur die Möglichkeit für mich gab, die Stimmung eines Kapitels auf ein Intro und ein Outro zu komprimieren, muss ich natürlich auch ab und zu abwägen. Wenn innerhalb eines Kapitels natürlich nochmal Entwicklungen vonstatten gegangen sind, okay, was ist jetzt das primäre Gefühl, was ich unterstreichen möchte? Hier in dem Kapitel, was wir soeben gehört haben, war das Intro im Endeffekt auf Bedrohlichkeit ausgelegt. Im Outro ist es so, natürlich nichts Inhaltstechnisches in irgendeiner Form verratene. Allerdings gibt es noch innerhalb des Kapitels dann einen Wandel. Das heißt, dieses eher heroische Thema, was da dann angespielt wurde, passt jetzt nicht unbedingt zum Ausklang von dem Text, der gelesen wurde, sage ich mal. Es geht noch ein Stück weiter. Es bleibt spannend auf alle Fälle, auch über den gesamten Zeitraum, und lohnt sich. Und insgesamt sind, dadurch, dass in manchen Kapiteln natürlich auch Szenenwechsel noch vonstatten gegangen sind, 88 Musikstücke entstanden, die ich eigens dafür komponiert und auch produziert habe für dieses Hörbuch. Ja.
Und das wollen Sie dann eventuell auch bei weiteren Hörbüchern mal so fortsetzen, oder?
Na, selbstverständlich. Es war jetzt ja nicht die erste Arbeit in so einem Rahmen, aber im Endeffekt sollte der Herr Eisermann auch mit dem nächsten Hörbuch danach dann anfragen, da werde ich das natürlich gern auch für die nächsten Produktionen ebenso handhaben, klar.
Aber es ist nicht Ihre einzige Beschäftigung, Hörbücher musikalisch zu illustrieren?
Nee, aber eine, die besonders viel Spaß macht.
Danke. Herr Steele, Sie haben jetzt diesen Roman haben Sie abgeschlossen. Wollen Sie noch einen weiteren Roman in Angriff nehmen oder arbeiten Sie schon an einem weiteren Roman?
Die dunkle Herrscherei umfasst ja insgesamt 4 Teile. Der erste und der zweite liegen bereits als Print im Eisermann Verlag vor, natürlich auch als E-Book. Der erste kommt jetzt als Hörbuch. Der dritte steht kurz vor seiner Vollendung und danach würde ich mich dann dem vierten widmen. Und wenn ich damit abgeschlossen habe, Lust und Ideen hätte ich schon noch, aber jetzt bringe ich erstmal das Projekt Dunkler Herrscher zu Ende und dann sieht man weiter.
Dankeschön. Herr Hane, was ist die besondere Herausforderung für einen Hörbuchsprecher?
Es ist ungefähr natürlich so ähnlich wie bei einem Schauspieler und ich kann darauf zurückweisen, dass ich so eine ähnliche Ausbildung gemacht habe als Musiktheaterdarsteller und habe auch einige Semester lang an der Musikhochschule klassischen Gesang studiert, dass man halt diese Bilder direkt vor das geistige Auge holt, als wenn man direkt dort vor Ort ist und das lebendig macht. Also wirklich mit dem Gefühl. Und die Herausforderung, denke ich mal, liegt tatsächlich darin, Haltungen, Emotionen von den einzelnen Charakteren zu erfassen, zu durchdringen und die durch seine eigenen Emotionen wiederzugeben und durch seine eigene Interpretation wiedergeben zu können. Und somit ein imaginäres Bild praktisch vom geistigen Auge des Zuhörers erscheinen zu lassen, plastisch gesehen.
Herr Eisermann, wird es noch weitere Hörbuchprojekte geben in absehbarer Zeit oder ist das jetzt erstmal ein Versuchsballon?
Ich werde auf jeden Fall die Reihe Dunkle Herrscher komplett fortsetzen. Und im Eisermann Verlag werden auch weitere Hörbücher im Fantasy-Bereich produziert. Ich habe Martin da auf jeden Fall wieder vorgesehen fürs Studio und Alexander wird vor allen Dingen unser Hauptsprecher werden, weil er hat einfach eine unglaublich tolle Stimme dafür. Finde ich auf jeden Fall. Bisher hat mir das noch kein anderer das Gegenteil gesagt. Aber ja, das Hörbuchsegment im Eisermann Verlag soll noch um Weiten größer werden.
Und machen Sie nur Fantasy im Eisermann Verlag oder gibt es da auch noch andere Sparten?
Der Eisermann Verlag hat Fantasy, Science Fiction, Horror haben wir jetzt neu. Dann haben wir ein zweites Label da drin mit Romantik und Erotik. Viele unserer Fantasy-Titel sind auch eher Romantasy. Marc hat mir da ein richtig schönes High-Fantasy-Epos eingereicht. Sowas liebe ich natürlich auch vor allen Dingen, weil ich habe mit Fantasy angefangen und auch wenn ich jetzt mehrere Genres habe, ist Fantasy von Anfang an immer noch mein Liebling.
Okay. Dann hören wir mal, was Menden noch so erlebt. Im nächsten Kapitel oder im 10. Kapitel.
Die 4 dunklen Fürsten, nicht wahr? Menden sah die Hexe ungläubig an. Was? Ich denke, du hast mich verstanden. Ja, leider hatte er das. Er wandte sich ab und blickte auf den See hinaus, während er mit den Daumen nervös über seine Zeigefinger fuhr. Er hatte mit vielem gerechnet, sich viele Schrecken ausgemalt, die in diesen unwirtlichen Landen jenseits der Zivilisation lauern mochten. Nichts davon hätte ihn geschreckt oder zaudern lassen. Doch das. Jeder kannte die vier dunklen Fürsten, sei er nun ein Bauer auf den weiten Feldern von Shevarim, ein Dorai-Welpe in den Höhlenstädten unter dem Donnerschlaggebirge oder ein zurückgezogen lebender Auenelb. Natürlich kannten auch die Paladine jene Scheusale, welche die größte Kraft des Bösen in dieser Welt darstellten und hinter vielen jener Gefahren standen, mit denen sich die Orden beinahe tagtäglich auseinandersetzen mussten. Nun ja, möglicherweise war kennen das falsche Wort. Kaum einer wusste um ihre wahren Namen oder woher sie vor vielen Jahrhunderten gekommen waren. Zumindest niemand, von dem Menden wusste. Viele hielten sie deshalb auch für einen Mythos, doch innerhalb des Ordens gab es eigentlich keinerlei Zweifel daran, dass diese überaus mächtigen und gefährlichen Wesen tatsächlich existierten und eine schreckliche Gegenkraft zu den Eldern darstellten, welche über die Länder der sechs Reiche wachten. Gleich nördlich dieser Sümpfe lag das Reich des dunklen Fürsten des Ostens, des Königs der Tyrianer. Neben den marodierenden Stämmen und Banden der Orks und Goblins stellten diese bestialischen Tiermenschen die größte Bedrohung für die Reiche der Zwerge und der Dorei dar. Über die anderen dunklen Fürsten und ihre Herrschaftsgebiete hingegen wusste er nur wenig, da der Feuerorden sich niemals direkt mit ihnen auseinandergesetzt hatte. Auch in den Bibliotheken des Sanktums fand sich kaum etwas über sie, denn der zwergischen Natur folgend hatten sich die Feuerelder nie wirklich mit Angelegenheiten beschäftigt, die sie nicht unmittelbar selbst betrafen. Leider hatten die Paladine in ihren Dienst irgendwann diese Einstellung übernommen, und so stammten die paar Informationen, die Menden über die Dunklen gesammelt hatte, aus einigen Stunden einsamer Recherche in alten, staubigen Folianten. Südlich des Elbenreiches Jan Asaha, umschlossen vom unwirtlichen und kaum zu überwindenden Dornstranggebirge, lag ein dunkler Forst, Whisperwälder genannt, in dessen Herz der Eingang zu einem unterirdischen Schreckensreich lag, Gol-Numara, die Heimstatt der Dunkelalben und ihrer Königin der dunklen Fürstin des Südens. Unter den Bäumen und in den weit verzweigten Höhlengängen trieben sich, wenn man den Erzählungen den Glauben schenkte, kolossale Spinnen und andere Untiere herum. Manche blind und bleich, da ihresgleichen niemals das Tageslicht erblickt hatte, andere so grotesk und schrecklich anzusehen, dass niemand es wagte, sie auch nur zu beschreiben. Nichtsdestotrotz blieben dort die herrschenden Dunkelalben und ihre Königin die größte Gefahr, denn ihr Hass auf die Geschlechter der Elben und ihre Verachtung für alle Völker, die mit diesen im Bunde standen, trieb sie immer wieder zu Überfällen in die angrenzenden Länder der sechs Reiche. Menden hatte in seinem Leben nur vereinzelt Elben gesehen und das eigentlich immer nur, wenn Delegationen und Abgesandte aus Jan Asaha, dem Feuerelder Galla, im Sanktum ihre Aufwartung gemacht hatten. Daher war er auch nie Zeuge der viel gerühmten, im Laufe von Jahrhunderten verfeinerten Kriegskunst dieses unsterblichen Volkes geworden. Doch wenn auch nur die Hälfte dessen zutraf, was man sich darüber erzählte, gepaart mit der Brutalität, Grausamkeit und Blutrünstigkeit, die man ihren dunklen Verwandten aus Gol-Numara nachsagte, mussten die Dunkelalben schreckliche Widersacher sein, denen man nur entgegentrat, wenn sie einem keine andere Wahl ließen. Dasselbe galt für die Ungeheuer, welche das große Grauenfelsgebirge westlich des Reiches der Manowa heimsuchten. Diese Berge standen unter der Kontrolle der dunklen Fürstin des Westens, deren Schloss sich inmitten der von ewigem Zwielicht verhüllten Berge und Schluchten erhob. Den Gerüchten nach wurde die Sonne an diesem Ort stets von dunklen Wolken verdeckt, hervorgerufen durch verdorbene Hexenmagie, denn auf die Diener der dunklen Fürstin wirkte der Kontakt mit Tageslicht tödlich. Eine der wenigen Schwächen dieser übermenschlich starken Wesen, die auf Fledermausschwingen durch die Nacht flogen und nach dem Blut anderer Wesen trachteten, untote Jäger, deren Biss den Fluch, dem sie selbst einst anheimgefallen waren, auch über ihre Opfer bringen konnte. Ihr Name stand sinnbildlich für Albträume und Schreckensgeschichten in sämtlichen Ländern der Sechs Reiche und selbst hartgesottene Krieger sprachen ihn nur hinter vorgehaltener Hand aus. Vampire. Der letzte dunkle Fürst residierte hoch im Norden, jenseits der verschneiten Ebenen von Hersig, dem Land der Barbaren. Das wenige, was der Orden über ihn wusste, entstammte dem abergläubischen Geschwätz gefangener Hersig-Stammeskrieger oder dem, was Händler und Abenteurer bei ihren Reisen aufgeschnappt hatten. Die dort Einheimischen nannten ihn den Warlock, und man sagte ihm beinahe gottgleiche magische Fähigkeiten nach, welche angeblich sogar die kombinierte Kraft der sechs Elder in den Schatten stellte. Sehr wahrscheinlich waren diese Geschichten übertrieben, zumal es auch hieß, dass den Warlock seit mehreren Jahrhunderten niemand mehr gesehen hatte und keiner, der seine verwunschene Domäne in den Hinterlanden aufgesucht hatte, je wieder zurückgekehrt war. Manche glaubten, dass er gar nicht mehr unter den Lebenden weilte. Doch selbst wenn sein Ableben der Wahrheit entsprach, er hatte seine Spuren in der Welt hinterlassen. Tagavan. Das verdorbene Reich der Hexenmeister war einst durch ihn gegründet worden. Dieses Land wurde von skrupellosen Schwarzmagiern kontrolliert, deren fünf Oberhäupter den herrschenden Rat, die sogenannte Kabale, bildeten. Durch Gewalt, Einschüchterung und die exzessive Nutzung ihrer Kräfte hatten sie im Laufe der Zeit die Einwohner ihres Landes unterworfen und eine beeindruckende Streitmacht aus verschiedensten Völkern aufgebaut, die selbst die Stammeshorden der Hesig als auch die wilden Ork-Kriegstrupps östlich ihres Herrschaftsgebietes auf Abstand hielt. Oder, um das Ganze in kurzen Worten zusammenzufassen, die dunklen Fürsten sowie ihre Reiche und Untergebenen versuchte jeder, der auch nur einigermaßen bei Verstand war, zu meiden.
Ja, meine Damen und Herren, das ist Der dunkle Herrscher, das Hörbuch, die ungekürzte Fassung des ersten Bandes, des Romans Der dunkle Herrscher. Wir können uns darauf freuen, dass vielleicht im nächsten Jahr dann der zweite Hörbuchteil schon vorliegt. Und es gibt diese CD jetzt am Autogrammstand zu kaufen mit Autogrammen des Autors. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und viel Erfolg weiterhin.
Ich habe zu danken.
Mit Autogramm auch des Sprechers und mit Autogramm des Komponisten. Auch Ihnen beiden viel Erfolg bei Ihrer Arbeit weiterhin. Entschuldigung, das ist real life, dass man zwischendurch husten muss. Und natürlich, wer darauf Wert legt, kann auch ein Autogramm des Verlegers von Herrn Eisermann bekommen. Alle treffen sich dann dort wieder am Bücherstand. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Messetag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich möchte noch was hinzufügen. Das Buch wird allgemein im Handel überall auch zu haben sein, ab dem 29. diesen Monats. Wer jetzt gerade nicht das Geld noch hat am Sonntag, wir sind ja schon den vierten Tag hier.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.